Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Der Mann mit dem tollen Namen, ist das Ihr echter Name oder ist es ein Künstlername?
Nein, das ist mein echter Name. Mein Vater ist Engländer und meine Mutter ist ja Deutsch.
Und was sind Sie denn im Herzen, mehr Brite oder mehr Deutscher oder beides?
Na, wenn Sie mich so fragen, Bayer. Nein, also ich habe einen britischen Pass, ich bin gebürtiger Münchner, steuerlicher Inländer, also ich bin zweisprachig aufgewachsen. Ich bin als Engländer in Deutschland lebend und eben, ich mache öfter mal den Scherz mit eben als Engländer in Bayern, quasi ein bayerischer Engländer.
Was ist denn britisch an Ihnen?
Puh, das kann ich so einfach gar nicht sagen. Also vielleicht der Sinn für den Humor. Also ich schätze eigentlich an Bayern und an England, dass sie beide in vielerlei Hinsicht ähnliche Auffassungen haben, also was Tradition angeht.
Tee oder Bier?
Kommt auf den Zeitpunkt und den Ort drauf an, aber beides zu seiner Zeit sehr gern und hin und wieder.
Ja, wir sind ja mitten im Oktoberfest und Sie als Münchner Kindl, lieben Sie das Oktoberfest?
Es gehört natürlich zu München wie verschiedene andere Traditionen und selbstverständlich, wenn es die Zeit erlaubt, dann geht man natürlich auf die Wiesn, ist ja klar.
Aber sind Sie jemand, der gerne feiert, der da auch mitsingt und auf den Tischen tanzt?
Ja, also auf den Tischen tanzen, das habe ich eher früher gemacht, das weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch mache, aber ich bin gerne auf der Wiesn, gerne mit Freunden, auch dann traditionell gekleidet, also die Frauen mit dem Dirndl und die Männer mit der Ledernen. Und wenn das zünftig ist und die Musik passt, dann singt man natürlich auch mal mit. Das ist ja, wie soll ich sagen, eine Festivität, von daher ein übertriebener Bierernst wäre falsch am Platz.
Aber ich habe gesehen, dass Sie sogar für ein Trachtenlabel posiert haben.
Posiert oder pussiert?
Pussiert, gepost, wie man so schön sagt.
Ja, also zum einen habe ich ja Franz Josef Strauß gespielt und da ging es darum, dass wir thematisch natürlich ein bisschen heimatlichere Motive finden. Und in der Tat war es eigentlich meine Frau, die für eine Dirndl-Couture ausgewählt worden ist. Und in dem Zusammenhang haben wir Fotos gemacht, das ist richtig. Ja.
Ihr Vater war englischer oder ist vielleicht immer noch Jazzmusiker. Mit welcher Musik sind Sie denn als Kind so aufgewachsen?
Ich hatte eigentlich das große Glück, über mein Elternhaus einen sehr breiten Musikgeschmack zu erfahren und der geht tatsächlich von Klassik bis über Jazz bis Rock. Es waren ja dann auch die 70er, 80er, 90er Jahre, in denen ich vorwiegend groß geworden bin. Also das ist eigentlich so die umfassende Musikpalette sozusagen. Also von der Gregorianik bis House.
Schön gesagt. Können Sie sich noch an Ihre allererste Schallplatte erinnern?
Ja, das war Jean-Michel Jarre, Oxygen.
Sie wollten schon als 5-jähriger Schauspieler werden, habe ich gelesen. Wer hat Sie da inspiriert? Wie kam es dazu?
Ich habe irgendwann mal einen Western mit John Wayne gesehen und da wollte ich Cowboy oder Indianer werden. Und dann hat mein Vater gesagt, die gibt es zwar oder gab es, aber das, was wir jetzt da gerade sehen, ist ein Film und das sind Schauspieler, die das machen. Ja, das fand ich irgendwie cool und habe gesagt, ach, dann werde ich Schauspieler.
Und beim Spielen, waren Sie denn eher Cowboy oder eher Indianer?
Kommt drauf an, wo die hübscheren Mädchen waren, die man befreien musste oder beschützen musste, je nachdem.
Okay. Waren Sie in der Schule jemand, der auch gerne schon Texte gelernt hat, Gedichte gelernt hat?
Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ich war zwar ein aufmerksamer Schüler, aber jetzt so mit auswendig lernen und Schillers Glocke vortragen und so, das habe ich nicht so, es war nicht so meins, aber ich war wahrscheinlich, ich glaube, also man muss ja sowas immer die anderen fragen, ist immer schwierig, das selber von sich zu sagen, aber ich glaube, ich war eher so in der Kategorie Spaßvogel zu finden. Also ich habe gerne die Pointen abgefeuert und die Klasse zum Lachen gebracht, worüber sich die Lehrer nicht so sehr gefreut haben.
Aber das Abi hat ja dann trotzdem geklappt und direkt nach dem Abi sind Sie dann an die renommierte Schauspielschule in München, Otto Falkenberg.
Ich habe auch so eine Mühle durchlaufen. Ja. Ich habe verschiedene Aufnahmeprüfungen gemacht und bin unterschiedlich weit gekommen, aber letzten Endes dann eben in München hat es dann geklappt, worüber ich sehr dankbar bin.
Wenn man Ihre Vita so liest, dann liest sich das so sehr nahtlos. Also Sie sind ja dann direkt nach der Schule auch an die Kammerspiele in München, dann ging es nach Braunschweig, Hamburg und so. Gab es irgendwann mal eine Zeit, wo Sie gesagt haben, hey, jetzt hätte ich vielleicht auch lieber was anderes machen sollen, wo es nicht ganz so geklappt hat?
Nein, eigentlich nicht. Also ich hatte mich ja, wie Sie schon eingangs erwähnt haben, früh entschieden, diesen Weg einzuschlagen. Das wurde natürlich immer auch zunächst mal belächelt von allen möglichen Leuten in der Schule und auch im Eltern- und Freundeskreis kamen natürlich dann die Offerten, ob man nicht doch lieber Anwalt werden sollte oder Arzt oder so. Da habe ich gesagt, wisst ihr, wenn ich Schauspieler bin, kann ich das alles machen. Das war eigentlich für mich nie ein Thema gewesen. Und ich glaube, ich bin insgesamt ein sehr, wie soll ich sagen, geradliniger Mensch. Also wenn ich mir was vorgenommen habe, dann versuche ich das auch möglichst zielstrebig umzusetzen.
Und Arzt sind Sie ja im weitesten Sinne doch geworden.
Ja, ich weiß, das höre ich jetzt natürlich oft. Ich habe es auch, als ich es gerade ausgesprochen habe, wusste ich, das ist die Steilvorlage
das
für Sie.
Das musste jetzt
ja,
kommen.
Natürlich. Ist auch okay. Ja, ich spiele tatsächlich öfter Ärzte. Ich hatte gestern ein Interview, der macht eine andere Reportage und da war aber auch Thema die Rollennamen oder die Rollenfigur, also die Berufsbezeichnungen. Und da musste man dann schon auch feststellen, dass natürlich in Deutschland vorwiegend 4 Berufsgruppen auf dem Bildschirm zu finden sind, zuvorderst sicherlich Ärzte und Polizisten und dann gibt es Anwälte und Architekten und dann wird es schon schwierig. Aber letzten Endes ist es eigentlich egal. Also wichtig ist, dass man tolle Geschichten erzählen kann, dass man schöne Figuren spielen kann, dass man möglicherweise unterschiedliche Rollen bekommt auf unterschiedlichen Sendern, dass man sich eben hier auch als Schauspieler ausleben kann und eben diversive und diametrale Figuren spielen kann. Und das ist eigentlich schön. Das macht mir Spaß persönlich. Und wenn Sie auch Familie Dr. Kleist ansprechen, das machen wir in Anführungszeichen nur alle 2 Jahre. Und dadurch gibt es immer viel Freiraum auch dazwischen. Und das ist eigentlich ganz schön.
Ich wollte das gar nicht ansprechen.
Naja. Dann habe ich es jetzt eben trotzdem gesagt.
Aber was mich wirklich interessieren würde, Anfang der 90er wurden Sie ja quasi fürs Fernsehen entdeckt. Was würden Sie selbst als Ihren Durchbruch bezeichnen? Es gibt Leute, die sagen tatsächlich, Dr. Kleist war der Durchbruch. Es gibt aber andere wiederum, die sagen, als Dr. Jens Leiden, Dicker im Klinikum Berlin-Mitte oder vielleicht war es auch was ganz anderes. Was würden Sie selber sagen? Oder gab es gar nicht so diesen Moment, wo Sie gesagt haben, das war jetzt mal ein Durchbruch?
Im Sinne von über Nacht berühmt, glaube ich, gab es nicht. Ja? Also ich habe tatsächlich, als ich nach der Schauspielschule ins Engagement gegangen bin, sehr früh die Chance bekommen, in einer Literaturverfilmung die Hauptrolle zu spielen. Das ist Madame Bäuerin gewesen von Lena Christ. Da habe ich den Franz Schirmoser gespielt, an der Seite von Hanna Schigula und Franz Xaver Krötz und vielen anderen. Und das war natürlich als junger Eleve fantastisch, gleich mit einer Hauptrolle hier durchzustarten. Und das war natürlich auch, als das dann rauskam, für mich so eine Art Quantensprung, dass ich eben nicht durch die obligatorische Mühle durchgehe, dass man sich sozusagen hochspielen muss von kleineren Tagesrollen, bis man dann irgendwann mal was Größeres und dann irgendwann die erste Hauptrolle, sondern also das war in der Tat großes Glück, dass ich hier von Anfang an mit einer Hauptrolle einsteigen konnte. Das hat mit Sicherheit viel nach sich gezogen. Also das war sozusagen der erste Schub und dann gab es aber verschiedene unterschiedlichste 90 Minuten, die ich gemacht habe, wie Der dreckige Tod mit Heiner Lauterbach war ein sehr großer Erfolg oder das Finale an der Seite von Christoph Waltz war ein enormer Erfolg und verschiedene andere, eben das kann man ja in meiner Vita nachlesen.
Unglaublich also, viel, eigentlich haben sie fast alles gemacht, wenn man das so liest, es ist ja wirklich von Derrick über
Ja gut, Freundschaft. Ich bin natürlich auch schon 2 Tage dabei, was mich sehr freut in der Tat und habe es eben auch eben das Glück, dass ich eben immer noch arbeiten darf und kann und das ist natürlich ein großes Glück, das muss man immer auch sehr, denke ich, mit der nötigen Bescheidenheit und mit dem nötigen Respekt für sich auch annehmen. Und dann haben Sie aber richtig gesagt, also die nächste große Zäsur sozusagen in der breiten Wirkung war mit Sicherheit Klinikum Berlin-Mitte damals von der Phoenix Film hier in Babelsberg. Das war eine deutsche Adaption von Emergency Room und der Dr. Jens Leindecker war so vielleicht so, ja, das bisschen, also in Anführungszeichen bitte sehen, aber so ein bisschen so die George Clooney-Figur, der eben ein bisschen rebellisch ist, ein bisschen gegen den Strich, gegen das Establishment, der auch sehr unorthodox in seinen Anamnesen ist und in der Durchführung seiner praktischen Geschichten, aber eben immer am Ende auch Leben rettet und so weiter und so fort. Aber eben ein bisschen mehr actionlastig, sehr schnell. Wir haben damals in der Tat Fernsehgeschichte geschrieben. Es wurde eigentlich nie wieder erreicht, die Qualität, die wir da vorgelegt haben. Und das wurde dann aus irgendwelchen Gründen leider vom Sender irgendwann nicht mehr weiterverfolgt. Ja, und dann ging es weiter mit verschiedenen anderen Geschichten. Und irgendwann kam tatsächlich Jana Brandt und der Mitteldeutsche Rundfunk auf mich zu und fragten eben, ob ich mir vorstellen könnte, hier so einen Familienvater, der eben auch Internist ist und so. Und dann sagte ich, ja, wollen wir mal gucken, wo ist denn das? In Eisenach, keine Ahnung, wo Eisenach ist. Und also wie es eben so ist, wenn man, ich hatte ja auch keine familiäre Anbindung in der DDR, deswegen war ich da eigentlich noch nicht so firm, ja, wo jetzt was genau ist in den neuen Ländern und habe aber ziemlich schnell dann so eine Art Konzept vorgelegt bekommen und fand es auch sehr spannend mit den 3 Generationen unter einem Dach und so weiter und so fort und dann haben wir das eben gedreht und tatsächlich, das war dann ein enormer Durchbruch, ein enormer Schub, aber es war jetzt nicht so, dass ich vorher schon unbekannt vorher war, also es war so ein bisschen die Waage, glaube ich.
Sie haben zwei kleine Mädchen. Mhm. Welche Werte wollen Sie den beiden mit auf den Weg geben?
Also alles, was so mit Nächstenliebe, Respekt vor dem Individuum, Respekt vor der Kreatur, ein gewisses Bewusstsein für Tradition. Und unser Wertesystem in Europa finde ich doch ganz erstrebenswert. Und das würden wir und geben wir gerne weiter an unsere Kinder.
Sie haben mal irgendwo erzählt, wo Sie und wie Sie Ihre Frau kennengelernt haben. Und es klang hochnotromantisch, so die berühmte Liebe auf den ersten Blick in der Kneipe sehen und wissen, das ist sie.
Also in der Kneipe war eine private Veranstaltung und da habe ich sie tatsächlich gesehen und das war tatsächlich so, ja. Hat aber dann noch ein bisschen gedauert, bis sie das auch so gesehen hat. Sie war damals noch in der Beziehung und da ich mich aber nicht einmische in Beziehungen, muss ich einfach warten, bis das von höherer Stelle
entschieden würde.
Ja.
Würden Sie sich als romantisch bezeichnen?
Ich glaube eher schon, ja. Ja, ich bin romantisch. Ich bin jetzt nicht hoffnungslos romantisch und renne permanent mit den Augen von Hermann Hesse durch die Stadt oder so. Das mal bin ich nicht, oder schreibe permanent Gedichte oder irgend sowas. Also das nicht, aber ich glaube, wahrscheinlich kann man das sagen, ja. Möglicherweise bin ich romantisch.
Liebe geht durch den Magen. Sie sind ein leidenschaftlicher Koch.
Ja, ich koche gerne, ja. Wenn ich Zeit habe, mache ich das sehr gern.
Was kochen Sie?
Alles Mögliche. Es hängt vom Anlass ab, ob es für die Familie ist, für die Kinder, ob es für Freunde ist, für mich selber. Also ich habe da jetzt keine besonderen Präferenzen oder so. Hauptsache es ist gesund und Hauptsache es schmeckt gut.
Ja, also nicht, dass man sagen kann, asiatisch oder bodenständig oder Hausmannskost oder so, sondern alles.
Kreuz und quer und meine Frau kocht auch sehr gern. Wir wechseln uns da ab. Wobei, also was Richtung asiatisch geht, ist sie die bessere Köchin.
Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, für Ihre Rolle in die Spiegel-Affäre als Franz Josef Strauß mussten Sie 20 Kilo zulegen. Wie haben Sie das gemacht? In welcher Zeit musste denn das passieren?
Also genau kann ich es jetzt nicht rekapitulieren. Ich denke mal so 3 Monate etwa war das Zeitfenster. Und das war eben eine große Herausforderung, überhaupt so eine Figur wie Franz Josef Strauß spielen zu können. Auch zum allerersten Mal wurde Franz Josef Strauß fiktional dargestellt. Es gibt natürlich einige sehr erfolgreiche Kabarettisten und es gibt enorm viele Karikaturen und so. Und das wollten wir aber natürlich alles nicht. Und von daher war das für mich eben wirklich eine großartige Charakter oder eine großartige Chance, hier eine Charakterstudie zu machen. Und wir hatten uns dann im Vorfeld, nachdem klar war, dass ich die Rolle bekomme, natürlich sehr viele Gedanken gemacht, wie kann man überhaupt sich so einer Figur nähern. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendeine Kopie da 1:1 herzustellen. Mhm. Das wäre, glaube ich, ziemlich fatal. Und Franz Josef Strauß war ein sehr komplexer, sehr umstrittener Charakter, sehr polarisierender Mensch und aber trotzdem natürlich auch ein sehr wichtiger Mensch für die deutsche Öffentlichkeit, aber natürlich auch für die bayerische Öffentlichkeit. Und hier auf der einen Seite dem gerecht zu werden und auf der anderen Seite eben jetzt nicht in die Karikatur abzurutschen, das war ein sehr wichtiger Aspekt in der Arbeit. Und ein Teil dessen war eben zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu entscheiden, wie bringt man die Fülle und die Schwere hier ins Spiel. Es war eigentlich relativ schnell klar, dass wir nicht mit Fatsuit oder irgendeinem äußeren Mittel arbeiten wollen, weil letztlich spürt man das als Zuschauer auch, dass das irgendwie nicht stimmt, weil das Gewicht einfach nicht...
Nicht zum Gesicht passt.
Ja, und man kriegt, also es stört irgendwie so im Unterbewusstsein. Mhm. Da passt irgendwas nicht zusammen und das ist eigentlich... glaube ich, eben hinderlich. Ja, und so haben wir eben sehr schnell gesagt, gut, also wenn wir den Weg gehen, dann gehen wir ihn richtig. Und nun war es natürlich auch der junge Strauß, der war noch nicht so massig, wie der in den späteren Jahren vielleicht noch mehr Menschen präsent ist. Und dann stand die Frage im Raum, bist du bereit, es zu tun? Ja, und eben, was ich gerade schon gesagt habe, so eine Chance bietet sich eben nicht jeden Tag. Und von daher habe ich das mit meiner Familie besprochen und dann bin ich diesen Weg gegangen.
Wie haben Sie sich denn dieser Figur wirklich angenähert? Haben Sie sich da alte Reportagen und Interviews auch angeguckt?
Ich hatte tatsächlich das große Glück, also Stefan Aust hat ja das Drehbuch geschrieben mit Johannes Betz zusammen. Wirklich eine fantastische Steilvorlage. Und in diesem Zusammenhang und weil der BR das federführend produziert hatte, hatte ich eben auch das große Glück im Bayerischen Rundfunk in Archivmaterial Einblicke zu bekommen, die für normale Menschen gar nicht zugänglich sind. Das war natürlich fantastisch.
Also, faszinierend natürlich.
Ja, enorm. Und eben viele Stunden in einem dunklen Raum mit einem Monitor verbracht. Und die Arbeit des Schauspielers gemacht. Ja? Also eben sich in die Figur hineinfühlen, hineindenken und zu gucken, was kann man übernehmen, wie kann man das Wesen erspüren, was ist mir wichtig. Ja? Man muss sich natürlich dann auch ein bisschen an das Drehbuch halten, also welcher Teil seines Lebens ist jetzt sehr wichtig. Wir hatten ja, also es gibt zwar natürlich einen privaten Handlungsstrang mit Marianne und dann damals natürlich noch dem kleinen Kind, aber so, es gibt ja auch andere Dinge, die mit Franz Josef Strauß ihm angedichtet werden oder die ihm unterstellt werden und so, also Stichwort vielleicht Affären oder irgend sowas in die Richtung. Das war aber zum Beispiel gar nicht Thema und in diese Richtung ging auch meine Recherche nicht, ne? Sondern es war für mich einfach wichtig, den Politiker primär zu erfassen, aber auch eben den Mensch, der dahinter steht, in seiner Verletzlichkeit so darzustellen, dass es eben nicht jetzt schwarz-weiß ist. Ja? Es ging nicht darum, die Spiegel-Affäre zu verfilmen und zu sagen, Franz Josef Strauß war ein polternder Idiot. Ja? Das wäre einfach falsch, das war er nicht.
Das war er nicht, er hatte einen unglaublichen Humor.
Er hatte einen unglaublichen Humor, er war ein unglaublich gebildeter, blitzgescheiter, scharfsinniger, eloquenter und
rhetorisch und unglaublich
perfekter,
gut.
Perfekter Typ. Ja? Ja. Aber er war natürlich streitbar. Er hatte Augstein und Strauß waren wie zwei, im Shakespeare'schen Sinne, wie zwei Feldherren, ja. Ja, die aufeinander losgegangen sind. Beide kommen aus einem relativ ähnlichen Elternhaus. Beide waren enorm mächtig. Der eine hatte die Macht der Politik hinter sich, der andere die Macht der Presse. Und beide haben für eine Utopie Deutschlands gekämpft. Ja. Und eben mit diametralen Mitteln und auch mit unterschiedlichen Ansichten. Aber in der Sache waren sie beide absolut leidenschaftlich und davon überzeugt, dass ihr Weg der richtige ist. Und haben das mit allen Mitteln eben versucht durchzusetzen. Ja. Und eben manchmal auch unter der Gürtellinie. Das ist ja bis heute noch Teil, auch in der Politik, dass manchmal Dinge in den Vordergrund rücken von Wahlkämpfen oder Konsolidierungsgesprächen, wo man sagt, hey, darum geht es jetzt eigentlich gar nicht. Ja. Mhm. Aber nur, dass man sich eben selber einen eigenen strategischen Vorteil verschafft. Und das war eben hochspannend, in diesem Sujet wirklich da reinzugehen, in die Zeit, sich da rein zu versetzen. Die Spiegel-Affäre war das politische Erwachen Deutschlands im demokratischen Sinne. Also die 68er-Revolte hätte es ohne die Spiegel-Affäre nicht gegeben. Die ganze Entwicklung, die danach stattgefunden hat, bis zum NATO-Doppelbeschluss, letztlich bis heute. Ja.
Gab es etwas bei dieser Recherche, was Sie besonders überrascht hat, was Sie gesagt haben, hey, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, was die Person, was den Menschen Franz Josef Strauß angeht?
Also ein bisschen muss ich natürlich für mich behalten, weil das auch Teil des Spiels sozusagen ist. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen.
Nee, aber so Sie persönlich, als Sie das...
Ja, also was für mich am allerinteressantesten war, ist tatsächlich die Erkenntnis, dass Franz Josef Strauß, glaube ich, nicht als Verteidigungsminister zurücktreten musste, weil er für Atomwaffen war, zum Beispiel, sondern weil er das Parlament belogen hat. Ja, und das ist ja eine Situation, die auch heute noch eine hohe Aktualität besitzt, wenn man an Gutenberg und andere denkt. Die fallen nicht über das, was sie getan haben, sondern weil sie eben nur scheibchenweise die Wahrheit zugeben. Und das war für mich eigentlich ein sehr interessanter Aha-Effekt, den ich vorher so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Strauß war der designierte Kronprinz. Ja. Der war einfach vorgesehen, der war ein enormes Talent und hatte dann eben an einer bestimmten Stelle leider andere Kräfte gegen sich und man weiß eben, wie die Geschichte letztlich ausgegangen ist. In jedem Fall ist es eine der schillerndsten Familien Deutschlands immer gewesen und von daher bin ich sehr stolz, dass ich eben hier die Chance bekommen habe, in so einem anspruchsvollen Rahmen eben Franz Josef Strauß spielen zu dürfen. Ja. Und ich hoffe, dass es gut geworden ist. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe leider, muss ich gestehen, noch nichts gesehen. Aber umso mehr freue ich mich, wenn es dann vermutlich nächstes Jahr zur Ausstrahlung kommt.
Ja, klingt spannend. Jetzt stehen Sie ab dem 17. Oktober hier bei uns in Berlin, im Berliner Dom, auf der Bühne zum zweiten Mal als Jedermann im Jedermann. Was, glauben Sie, ist das Besondere dieses Stückes? Was macht es so zeitlos?
Gute Frage. Also es geht ja da um sehr archaische Themenbereiche. Letzten Endes ist es die Geschichte eines Mannes, der sehr viel Geld hat, der sehr reich ist, der sehr mächtig ist, der viele Angestellte hat, der viele Ländereien besitzt, der also sozusagen in Anführungszeichen es geschafft hat, ja, der auf der Sonnenseite des Lebens steht und sich eigentlich um nichts schert, weil er eben auch glaubt, alles mit Geld erledigen zu können. Er hat viele Freunde, einflussreiche, gibt große Feste und so weiter und so fort. Also alles, was eben in diesem Bereich mitspielt und mitschwingt. Und eines Tages kommt der Tod vorbei und sagt, übrigens bist du jetzt dran. Und da merkt er eben, er kommt mit seinen ganzen materiellen Mitteln überhaupt nicht mehr weiter. Und da ist eine sehr starke Zäsur in seinem Leben. Und er bekommt eben diese berühmte Stunde geschenkt. Und in dieser Stunde, er hat eine Stunde Zeit, sein Leben umzukrempeln und nochmal zu überlegen, ob es hier vielleicht auch noch andere Werte im Leben gibt, für die es sich zu leben lohnt. Beziehungsweise damit verbunden, wenn er jemanden findet, der für ihn geht, dann könnte der Tod sozusagen mit sich reden lassen. Und dann wird er eben vor verschiedene sehr archaische Prüfungen gestellt. Und die Katharsis ist eben, dass er seine persönliche Läuterung findet. Und das, finde ich, ist eine sehr zeitlose Geschichte, die sehr heutig ist, auch gerade in der heutigen Diskussion, in der Wertediskussion. Vorhin haben Sie schon mal angesprochen, ja, Geld ist nicht alles, Macht ist nicht alles. Es ist auch wichtig, dass man einen Sinn für Nächstenliebe hat, dass man füreinander und miteinander da ist, dass man auch einen Familiensinn im weitesten Sinne hat, dass man vielleicht auch ein Philanthrop ist oder so. Also das sind alles Faktoren, die da so mitschwingen. Und Hoffmannsthal hat sicherlich bei Goethe sich auch ein bisschen angelehnt im Faust. Da sind ja auch diese klassischen Themenbereiche vorhanden, aber auch in anderen großen klassischen Werken oder Autoren. Und wie gesagt, also Hoffmannsthal und der Jedermann ist 1911 in Berlin uraufgeführt worden. Der Lustgarten, um den es in dem Stück geht, ist tatsächlich vis-à-vis vom Berliner Dom. Insofern kann man, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, in Anführungszeichen, wir spielen auf heiligem Boden. Tatsache ist aber natürlich auch, dass Reinhardt den Jedermann in den 20er Jahren nach Salzburg genommen hat und seitdem ist es natürlich ein Salzburger Stück.
Natürlich. Ich habe ja alle Jahre wieder den Peter Sattmann hier, der ja jetzt auch wieder den Teufel spielt.
Ja.
Und in dem Zusammenhang auch mal die Frage an Sie. Sie haben ja den Jedermann letztes Jahr auch schon gespielt.
Mhm.
Wie legen Sie den jetzt künstlerisch an? Ist das 1:1 das Gleiche oder wird der anders in irgendeiner Form? Entwickelt der sich?
Ja, also mit Sicherheit wird er sich weiterentwickeln. Fakt ist natürlich, dass die dramatische Vorlage bleibt bestehen, das Versmaß bleibt bestehen. Also wir können ja jetzt nicht irgendwie andere Sätze sagen.
Können Sie den Text noch oder muss man den dann immer wieder neu?
Ja, ich wusste ja sehr früh, dass ich die Ehre habe, das nochmal spielen zu dürfen. Und das habe ich auch mit großer Freude angenommen. Und von daher habe ich es nicht ganz losgelassen. Ja, es war immer wieder mal in einer freien Minute irgendwo auf der Welt, habe ich den für mich nochmal hervorgeholt und sozusagen den Speicherplatz auf der Festplatte freigehalten. Also selbstverständlich ist der Text immer noch präsent. Man muss natürlich jetzt nochmal fein justieren und so weiter. Und wir haben ja einige Neuzugänge, auch vor allen Dingen Rainer Schöne freut mich insbesondere jetzt als Tod, mit dem ich auch eine sehr lange private Freundschaft verbindet. Und Peter kenne ich noch aus Schauspielschulzeiten, als er mit Katja Riemann verheiratet war. Und also auch ein langer Weg, langjähriger Weggefährte. André Eisermann war mit mir auch auf der Falkenberg-Schule zur selben Zeit. Wir haben eine WG geteilt.
Ist ja wie Klassentreffen.
Ja, ein bisschen ist das so. Mhm. Und ich freue mich natürlich auch sehr an der Stelle auf Jeanette Biedermann, die heuer erstmalig überhaupt Theater spielt. Also das wird sehr spannend.
Die Buhlschaft, ja.
Richtig, die Buhlschaft. Und das macht sie ganz toll. Und ich freue mich, sie ist da sehr quirlig und professionell und bringt sich ein und sprüht und so. Also sie hat eigentlich alle Ingredienzien, die eine Buhlschaft im besten Sinne haben sollte. Und ich denke, sie wird da auch im positiven Sinn die Gesellschaft des Jedermanns aufwirbeln. Und ansonsten freue ich mich natürlich und selbstverständlich entwickelt sich an der Stelle die Figur weiter. Man hat eine andere Ruhe vielleicht, man kann Sätze nochmal anders
künstlerisch anlegen,
interpretieren und die ein oder andere Szene wird vielleicht einen anderen Ton bekommen, eine andere Stimmung, aber es wird trotzdem natürlich der Jedermann bleiben und es ist auch so, dass also räumlich jetzt durch die Kulisse des Berliner Doms hat man natürlich eine gewisse Einschränkung, die man einfach berücksichtigen muss. Ja, Sie haben ja alleine, was den Ton beispielsweise angeht, dann also 7 Sekunden Umlauf von dem Moment, wo Sie dann den Satz sagen, bis der hinten ankommt und über die Kuppel vergehen 7 Sekunden. Das wissen viele Menschen nicht. Das müssen Sie eigentlich auch nicht wissen. Das ist nur ein technischer Vorgang für den Schauspieler, der es halt sehr schwer macht und höchster Anspruch und Konzentration erfordert, damit man eben den Kontakt zum Partner, aber natürlich auch zum Publikum beibehält. Und wir haben ja diese Mikroports und so weiter. Also wir haben natürlich eine gewisse Unterstützung. Nichtsdestotrotz gibt es eben da bestimmte äußere Schwierigkeiten, die man nicht außer Acht lassen darf. Aber innerhalb dessen wird es eine Leichtigkeit hoffentlich beibehalten und die Zuschauer werden es hoffentlich nicht merken, dass die Anstrengung, die dahinter liegt, und wir freuen uns alle. Herbert Köfer ist natürlich wieder dabei mit seinen unfassbaren 94 Jahren, springt er rum wie ein Jungbrunnen. Das ist wirklich bewundernswert. Da kann man sich nur wünschen, dass man im hohen Alter selber noch so fit ist. Ich bin wirklich sehr, sehr froh über diese Truppe, die ein ganz tolles, wunderbares Ensemble ist.
Und auch das Ambiente ist natürlich besonders in diesem Berliner
Dom. Ja, das ist bombastisch. Ja. Also ich hatte eben, wie gesagt, letztes Jahr zum ersten Mal die Chance und das war nach 16-jähriger Abstinenz von der Bühne natürlich enorm. Und als ich zum ersten Mal in den Dom reinkam, da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Also das erschlägt einen. Aber auch das muss man natürlich wissen als Schauspieler. Wenn man im Dom spielt, ist auch der Dom einer der Hauptdarsteller. Und das muss man einfach wissen. Ja. Und dagegen anzuspielen wäre absolut fatal. Also man kann eigentlich nur hoffen, dass die Energie des Doms einem wohlgesonnen ist, dass einem der liebe Gott wohlgesonnen ist und dass man eben einen tollen Abend spielt mit den Kollegen und das Publikum begeistert. Das ist natürlich Ziel, sehr logisch.
Haben Sie ein Lebensmotto?
Ja, weiß ich nicht. Also ich bin gerne hier, ich lebe gerne, ich freue mich wirklich sehr, dass ich meinen Beruf in dieser Unterschiedlichkeit ausleben darf und dass ich die Chancen habe, überall hinzureisen und neue Projekte zu realisieren und mitzuhelfen, bestimmte Dinge umzusetzen, und das freut mich wahnsinnig und insofern bin ich ein sehr lebensfroher und optimistischer Mensch.
Francis Fulton Smith, ich danke Ihnen, dass Sie da waren, hat Spaß gemacht.
Ja, danke Ihnen. Viel Spaß und hoffentlich sehen wir uns im Dom.